Der Wald hieß dieses Stück von Béla Bartók, gespielt vom SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter Michael Gielen. Und dieser Wald in der Suite Der holzgeschnitzte Prinz ist ein ganz besonderer Ort, in dem es natürlich auch Platz gibt für Wildschweine. Wildschweine, das sind ja die Tiere, die wir neben Rehen am häufigsten in unseren Wäldern und inzwischen auch in den Städten antreffen. Das Wildschwein, der Vorfahr unseres Hausschweins. Wie kam nun aber das Schwein vom Wald ins Haus? Und diese Frage wird uns jetzt Professor Kai Fröhlich beantworten. Er ist der Leiter des Zoologischen Gartens Arche Warder bei Kiel, Europas größtem Tierpark für seltene und vom Aussterben bedrohte Haus- und Nutztierrassen. 1200 Tiere. Aus 82 Rassen gibt es da. Herr Professor Fröhlich, wie viele Schweinerassen haben Sie?
Ja, wir haben 10 verschiedene Schweinerassen und das europäische Wildschwein, das ja quasi die Stammform dieser Hausschweine ist.
Seit wann gibt es denn das Hausschwein?
Also gibt es natürlich nicht ganz so festgelegte Daten, aber man sollte sich immer so als Bezugspunkt vor Christi festlegen, um nicht durcheinander zu kommen. Seit 8000 vor Christus ist es einigermaßen gut dokumentiert, dass die Stammform, also das Wildschwein, zum Hausschwein domestiziert wurde.
Also aus dem Wald in den Stall, wie kam es da nun hin in den Stall der Menschen?
Ja, das ist alles in diesem Prozess der neolithischen Revolution zu verstehen. Das heißt also, wo die Menschen sesshaft geworden sind und eben Pflanzen und Tiere domestiziert haben. Domestizierung hat übrigens nichts mit Zähmung zu tun. Das wird immer oft verwechselt. Also ein Elefant, der gezähmt ist zur Gewinnung von Holz, ist und bleibt ein Wildtier. Und Domestikation ist letztendlich die genetisch fixierte Veränderung von Stammform, also in diesem Fall vom Wildschwein zum Hausschwein. Das war so eine Zeit, die neolithische Revolution, wo sich sehr, sehr viel für den Menschen verändert hat und wo der kulturelle Einfluss dieser Domestikation erheblich war auf unsere Lebensform.
Nun weiß man das ja, wie das Verhältnis zwischen Menschen und Hunden ausgesehen hat. Also der Mensch holt sich den Hund, der bewacht das Haus, kriegt dafür das Fressen vom Menschen. Da gibt es einen sozusagen Nutzen für beide Seiten. Wie war das bei dem Schwein? Also die Menschen halten sich die Schweine, um sie zu essen. Aber warum oder worin lag der Vorteil für die Wildschweine, wenn sie jetzt plötzlich ans Haus gebunden waren?
Da gab es erstmal überhaupt keinen Vorteil für die Wildschweine. Die Wildschweine wurden angefüttert wahrscheinlich. Sie wurden dann zutraulich gemacht und wurden dann genetisch verändert, also domestiziert. Der Mensch wollte ja eben unabhängig werden von diesen Wildtieren, von diesen klimatischen Einflüssen und eben ganzjährig den Zugang zu Proteinen erhalten. Und das war eben auch der Ausgangspunkt für die Sesshaftwerdung, für die Arbeitsteilung und das, was wir so unter kultureller Evolution verstehen.
Also das Schwein hatte nichts davon, der Mensch schon. Gab es denn das Wildschwein, das dann domestiziert wurde, oder waren das mehrere Rassen?
Es waren definitiv mehrere Rassen, 32 verschiedene Rassen, weil ein Tierart mit so einem riesigen Verbreitungsgebiet ist ja logisch, dass es ökologische Varianten, also Rassen gab. Man teilt ihn auch in 3 große Gruppen ein, aber letztendlich waren es unterschiedliche Typen und der primäre Ausgangspunkt war wahrscheinlich das vorderasiatische europäische Hausschwein, Wildschwein.
Und wie wurden die dann domestiziert, also gezüchtet?
Ja, man hat sie wahrscheinlich erstmal eingesperrt. Man hat immer die Varianten wieder genommen, die besonders zugänglich waren für den Menschen, die auch so von der Form her gepasst haben und hat sie dann schrittweise eben genetisch verändert. Und das nennen wir Domestikationsgeschichte. Das ging über einen langen, langen Zeitraum. Parallel zu dieser Domestikation von den Haustieren haben die Leute aber immer noch weiter Jagd betrieben, sodass das zwei eigentlich konkurrierende Systeme waren.
Und dann gibt's aber irgendwann verschiedene Rassen, also verschiedene Schweinerassen, die Menschen gezüchtet haben.
Ja, man kann sich das vielleicht so in 3 Gruppen vorstellen. Also das erste ist die Stammform, das europäische Wildschwein in der frühen Steinzeit, Jungneolithikum nennen wir das. Und dann war die erste Periode in der Eisenzeit, wo die Tiere kleiner und hochbeiniger wurden. Also erstmal war der erste Domestikationsschritt die Verkleinerung. Die Tiere waren auch noch behaart, hatten eine längere Schnauze. Das war auch im Mittelalter noch so. Und dann diese Rassenexplosion, diese wirkliche Diversifizierung fand dann im 18. und 19. Jahrhundert statt.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, wie viele Schweinerassen Sie in der Arche Warder haben. Wie viele davon sind vom Aussterben bedroht?
Also insgesamt gibt es ungefähr 600 verschiedene Rassen und bestimmt 40% der Rassen vom Aussterben bedroht. Man unterscheidet natürlich noch verschiedene Kategorien, also kritisch und gefährdet. Also kritisch sind die Rassen, wo weniger als 100 Weibchen vorhanden sind und gefährdet weniger als 1000. Die Zunahme des Schwundes der Rassen ist dramatisch. Also alle 2 Wochen stirbt weltweit eine Haustierrasse aus.
Ich habe geguckt natürlich so ein bisschen auf Ihrer Website. Da gibt es das Glöckchenschwein zum Beispiel. Da gibt es nur noch 200 weltweit davon. Warum sterben die aus? Weil sie schwieriger zu halten sind? Oder was ist der Grund für das Aussterben?
Nein, sie sind definitiv nicht schwieriger zu halten. Wir leben ja in einer Periode, wo die industrielle Landwirtschaft dominiert. Und da dominieren eben Hochleistungsrassen. Also die in 6 Monaten einen unheimlichen Fleischzuwachs haben zum Beispiel. Also als ich studiert habe, war noch der Fleischwuchs pro Tag 700 Gramm, inzwischen ist es 1000 Gramm pro Tag Fleischzuwachs. Das kann natürlich keine alte Rasse gewährleisten. Die haben mehr universelle Eigenschaften. Das heißt, sie sind robust, man kann sie ganzjährig draußen halten. Sie sind durch ihr Fell eben, wenn man das Mangalitza-Schwein nimmt, von der Sonne geschützt. Sie sind einfach Tiere, die man in der extensiven Haltung sehr gut betreiben kann, aber eben nicht in der industriellen Hochleistungszucht.
Aber jetzt kommen doch offensichtlich alte Rassen wieder, oder?
Ja, also man besinnt sich eben darauf, dass Vielfalt immer besser ist als Einfalt und dass biologische Diversität sich auch eben in der Landwirtschaft widerspiegeln sollte. Man nennt das Agrobiodiversität. Diese alten Rassen sind halt standorttreue Tiere, die an unterschiedlichen Standorten optimal eingesetzt werden können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass 70% der landwirtschaftlichen Betriebe weltweit eben noch kleinbäuerliche Betriebe sind, wo eben ganz unterschiedliche Anforderungen an die Rassen nötig sind. Und wir sind eben nicht nur dominiert von diesen Hochleistungsrassen und von der industriellen Landwirtschaft.
Ich würde gerne nochmal nach der Domestizierung fragen. Also bei Bremen kann man ja schon lesen, dass junge Wildschweine sich offenbar ganz leicht domestizieren lassen, dass Hausschweine aber genauso schnell wieder verwildern und auch durchaus aggressiv werden wie ihre Vorfahren. Ist das wirklich so?
Das ist ganz genau richtig. Also gibt es eigentlich ein gutes Beispiel, die Ratsobox von Nordamerika, also Mittlerer Westen. Das sind keine Wildschweine, wie das öfter vermutet wird. Das sind verwilderte Hausschweine, die mit den Konquisitoren dorthin bekommen sind. Und nach 10 bis 20 Generationen eben ähneln die auch sehr wieder dem Habitus von Wildschweinen. Also Hausschweine können relativ schnell wieder verwildern. Das ist vollkommen richtig.
Nun gibt es ja aber auch Schweine, die als Haustiere gehalten werden. Also Mini-Pigs heißen die. Ja? Die sind als Haustiere aber ziemlich fordernd, ne?
Ja, das ist eine hochsoziale Art. Also nicht nur der Hund, sondern auch das Schwein ist hochsozial. Das Schwein riecht allerdings noch besser als der Hund und ist noch in seinem sozialen Verhalten noch plastischer, noch was wir so als intelligenter bezeichnen. Und deswegen kann man sich natürlich sehr schön auch an den Menschen gewöhnen. Wenn wir auf die Grüne Woche gehen, wo wir ja letztes Jahr eben auch Schweine mitnehmen konnten, dieses Jahr ging es ja nicht wegen der afrikanischen Schweinepest, verhalten die sich wie Hunde, die hören auf den Pfiff, meine Tierpfleger leben dann 2 Wochen mit den Schweinen auch zusammen, um sie richtig zu zähmen, also sie lassen sich sehr, sehr gut zähmen und nicht nur die Mini-Pigs.
Wie, und die riechen besser als ein Hund?
Unterschiedlich, aber Schweine sind sehr, sehr saubere Tiere, also die haben wirklich einen Bereich, wo sie nur liegen, sie haben einen Bereich, wo sie nur koten, also das dreckige Schwein ist wirklich Quatsch, ja, also das sind sehr, sehr saubere Tiere, die ihre Bereiche von sich aus trennen, also wir in Archevada halten die ja sehr natürlich und im Freiland und in den Hütten, wo sie dann leben, da braucht man eigentlich ganz, ganz selten mal sauber machen, da wird nicht reingekotet.
Das ist ja schon interessant, oder? Also die menschliche Vorstellung von den dreckigen Schweinen sagt mehr über uns aus als über
genau,
die Schweine.
Das sagt darüber aus, welche Haltungsbildung wir denen geben und welche Wahlmöglichkeiten sie haben, nämlich fast gar keine, ja, unter industrieller Landwirtschaft und deswegen müssen sie sich ja so verhalten.
Professor Dr. Fröhlich von der Archevarda bei Kiel, wie ist denn das mit dem Schweinefleischessen? Tun Sie das?
Nur noch von den Schweinen, die ich selber kenne und selber gehalten habe unter optimalen Bedingungen. Es kommt ja auch nicht darauf an, einfach jetzt den Fleischkonsum auf null zu setzen. Es geht nur darum, wirklich weniger Fleisch zu essen. Das ist erstmal nicht gesund für uns und natürlich auch nicht gesund für die Umwelt. Und dann kommt es darauf an, dass die Tiere gut gehalten werden, auch so für unsere eigene Moral.
Das heißt, Sie haben auch Schweine, die dann geschlachtet werden und die dann zubereitet werden?
Genau, wir sind ja ein Park, der als primäres Ziel die Haltungszucht vom Aussterben bedrohten seltenen Rassen hat. Aber es gibt eben überzählige Individuen, die nicht mehr in die Haltungszucht können. Und die werden auch bei uns dann geschlachtet und in unserem eigenen Restaurant serviert.
Lieblingsschweinebratenrezept?
Nee, das nicht, aber ich habe vielleicht, habe ich schon erwartet, die Frage, ein Lieblingsschwein, das Topolja-Schwein, das ist ein Schwimmschwein, das tatsächlich tauchen kann nach Muscheln. Wir haben auch so einen Teich dort, wo man das beobachten kann, also die schwimmen sehr, sehr gerne. Die werden in Suave-Auen in Kroatien eben ganzjährig draußen gehalten und haben da erfahren, dass man da sehr gut an Proteine, also an Muscheln herankommen kann, und das sind schon sehr, sehr hübsche Schweine und interessante Schweine, und wir haben auch da Untersuchungen gemacht, dass die tatsächlich eine größere immunologische Kompetenz, also besser mit Erregern umgehen können als klassische Hybridschweine.
Also das wäre dann auch unter ökonomischen Gesichtspunkten eigentlich hervorragend, solche Tiere zu halten, die nicht so anfällig sind.
Richtig, ja.
Und die tauchen richtig nach Muscheln?
Die tauchen nach Muscheln.
Könnte man vielleicht abrichten und dann können sie Austern...
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber das sind natürlich ganz intelligente Tiere, die dann immer wieder ihre Nahrungsquellen selbst erschließen und ganz explorativ sind und auch selbst auf die Idee gekommen sind.
Das ist die Lieblingsrasse und ein Lieblingsindividuum, wenn Sie jetzt schon kein Lieblingsrezept haben. Gibt es sowas auch, Ihr Schwein, das kommt, wenn Sie kommen?
Ja, also die Tiere, die da im Zoo sind und zu denen man wirklich ein gutes Verhältnis hat, die kommen natürlich, die kennen einen sofort. Diese werden natürlich auch mit Futter hauptsächlich dann assoziiert, aber eben auch ohne Futter. Sie sind sehr sozial kontaktfreudig und wenn man sie streichelt, dann freuen sie sich und dann kommen sie auch auf einen zu.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Professor Kai Fröhlich. Und bei uns hier in der SWR2 Matinee kommt jetzt ein Schweinehirtenlied.